Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und wir bleiben in der Zeit vor 200 Jahren, gehen aber nach Amerika. Schnitzereien und bemalte Bauernschränke, getöpfertes oder Bilder vom Landleben. Solche Sachen bringt man normalerweise mit Folk Art in Verbindung. Aber so richtig zum Blühen kam diese Kunst von Autodidakten in den USA nicht auf dem Land, wie man denken könnte, sondern in den Städten. Allen voran in New York. Wer im 19. Jahrhundert etwas Besonderes zu verkaufen hatte, der hat sich in Manhattan niedergelassen. Und wer sich etwas Besonderes leisten wollte, der pilgerte ebenfalls dorthin. Das American Folk Art Museum in New York zeigt jetzt, mit welchen Luxusgütern sich die wachsende Mittelschicht damals eingedeckt hat und wie diese Sachen entstanden sind. Made in New York City, The Business of Folk Art, so heißt die Ausstellung, und Sascha Werner hat sie sich für uns angeschaut.
Wetterfahnen und Steingutgeschirr, Stickereien und Schilder, Grabsteine und Karussellfiguren. Ein Gang durch diese Ausstellung gleicht einem Einkaufsbummel durch New Yorks Lower East Side vor ungefähr 200 Jahren. Natürlich muss man sich den Lärm und das Gewusel hinzudenken. Doch die präsentierten Waren sind dieselben. Denn die 150 Stücke im New Yorker Folk Art Museum stammen aus den Werkstätten und Geschäften, die die Straßen an der Südspitze Manhattans im 19. Jahrhundert beherbergten. New York sei damals zum Zentrum von allem geworden, sagt Kuratorin Elizabeth Warren.
New York became the center of everything once the Erie Canal opened in 1825.
Durch die Eröffnung des Erie-Kanals entstand 1825 eine direkte Verbindung zwischen dem Atlantik und der Region der fünf großen Seen im Inneren des Landes, was die Hafenstadt New York zum wichtigsten Angelpunkt des Imports und Exports in Nordamerika machte und zu einem Ort, in dem das florierte, was wir heute Folk Art nennen.
Besonders die wachsende Mittelschicht war begierig nach Porträts und Preziosen, wie sie die Reichen hatten, auch wenn sie nicht über dieselben Mittel verfügte. Im Geschäftsviertel von New York, wo Waren und Menschen aus der ganzen Welt zusammenkamen, fand sie die Dinge, die ihrem Geschmack und ihrer Brieftasche entsprachen.
Während die Oberschicht ihre Porträts bei den etablierten Salonmalern in Auftrag gaben, ließen sich wohlhabende Kaufleute von talentierten Schildermalern verewigen, die sich damit ein Zubrot verdienten. John Durant zum Beispiel, der seine malerischen Fähigkeiten auch für Kutschen anpries, porträtierte die gesamte Familie von James Beekman, die in Handelskreisen zu den prominentesten jener Zeit gehörte. Wie er seine Gäste mit einer besonders eleganten Punschschüssel beeindrucken wollte, suchte einen der deutschen Töpfe auf. Die Deutschen hatten, wie viele andere Immigranten, ihre Handwerkskünste aus der alten Welt mitgebracht und wurden in der neuen Welt nun dafür geschätzt. Engländer waren als Tischler und Schmiede beliebt und nur allzu froh, wenn sie nach Hunderten von kreuznormalen Hockern und Kochherden wieder einmal ihre Kreativität ausleben durften. Bei einer Spezialanfertigung von fein verzierten Windsorstühlen etwa oder im Fall einer Wetterfahne, bei der der Kunde statt des langweiligen Pfeils etwas Patriotisches verlangte. Der Kunstschmied in der Werkstatt von J.L. Mutt übertraf sich selber, indem er eine Lady Liberty mit wehendem Sternenbanner aus Kupfer und Zink schuf und vergoldete. Folk Art sei nicht einfach schlechte akademische Kunst, sagt Kuratorin Elizabeth Warren. Es handle sich dabei schlicht um eine andere Ästhetik.
I don't know that the people making or buying it made that distinction.
Sie glaube auch nicht, dass die Leute, die diese Gegenstände herstellten und kauften, zwischen Salonkunst und Kunsthandwerk unterschieden. Sicher ist, dass Folk Art Abwechslung in den Alltag brachte und oft auch ins Straßenbild, wie Captain Jinx. Dieses schnurrbärtige Mannsbild in blauer Uniform wies Passanten einst auf den Eingang zum besten Zigarrengeschäft der Welt hin. Gleich gegenüber tat ein Baseballspieler in voller Montur dasselbe für das andere, beste Zigarrengeschäft der Welt. Diese zwei sorgfältig gearbeiteten Holzfiguren, die üppig verschnörkelten Schmortöpfe und prächtig geschnitzte Kuchenplatten in dieser Ausstellung zeigen, dass sich Kommerz und Kunst und die Kunst des Kommerzes manchmal aufs Schönste vereinen.
Sascha Werner berichtete über eine Ausstellung in New York zur amerikanischen Folk Art im 19. Jahrhundert.